Herzlich willkommen beim Radio Attikan Podcast. Mein Name ist Nico.
Mein Name ist Eva.
Und ich bin Balázs. Es gab eine Veröffentlichung vom Phil Zuckerman, den wir hier wahrscheinlich auch schon ein paar Mal erwähnt haben, mit dem Titel The Happiest Nations on Earth are Strongly Secular. Also die glücklichsten Länder auf der Welt sind stark säkular. Phil Zuckerman erforscht mit seinem Team schon länger die Säkularisierung als gesellschaftliches Phänomen. Also in diesem Kontext haben wir uns auf ihn berufen. Er ist ein richtiger Wissenschaftler, Soziologe an einer richtigen Uni, also das ist nicht irgendwie dahergesagt, das ist kein atheistischer Aktivist, sondern wirklich jemand, der Säkularisierung als Hauptberuf in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit erforscht. Also wir können diese Aussage ernst nehmen, in dem Kontext, dass er diese Happiness-Studie richtig zitiert und die Korrelation mit einem von ihm gewählten Ranking korrekt feststellt.
Ja, Phil Zuckerman ist auch mir ein Begriff. Ich habe damals zu den Recherchen für mein Buch Ohne Bekenntnis habe ich auch eines von ihm gelesen, das heißt Society Without God. Und darin beschreibt er eine soziologische Studie, die er selbst als im Prinzip teilnehmender Beobachter in Dänemark und ich glaube Schweden durchgeführt hat. Da hat er, soweit mir das erinnerlich ist, an die 100 Interviews durchgeführt mit Personen, die ihm über ihre persönliche Religiosität oder Nicht-Religiosität Auskunft gegeben haben. Und Phil Zuckerman beschreibt sehr anschaulich ein Verhältnis zur Religion, das sich auch bei uns durchsetzen wird oder im Begriff ist, sich durchzusetzen, nämlich eine unfassbare Gleichgültigkeit. Er beschreibt seine Wahrnehmung in diesen beiden skandinavischen Ländern so, dass er sagt, dass die Leute gegenüber Religion gar keine starken Gefühle mehr entwickeln, auch wenn sie Religion ablehnen oder nicht religiös sind. Das unterscheidet sich schon zu einem guten Ausmaß von dem, wie wir, also auch in unserer Gruppe hier im Radio Attikan Podcast und den vielen Organisationen, von denen wir Mitglieder sind. Also das unterscheidet sich im Zugang. Wir, die sehr, sehr stark mit einer noch stärkeren religiösen Verbundenheit sozialisiert sind, in der Schule zum Beispiel oder auch im gesellschaftlichen und politischen Leben, wir entwickeln eine sehr viel stärkere Abneigung. Während in Schweden und Dänemark, wo Religion halt wirklich bis zur Unkenntlichkeit gezähmt ist, das überhaupt nichts mehr auslöst. Ich kann das mit einer Anekdote illustrieren, die ich vermutlich hier in diesem Podcast schon mindestens einmal erzählt habe, aber ich erzähle sie gerne noch einmal. Teile meiner Familie leben in Schweden und ich war einmal eingeladen bei einer Hochzeit in Schweden, die von einer protestantischen Pfarrerin durchgeführt worden ist, weil das in Schweden so üblich ist. Die schwedische Kirche leitet in dem Land sozusagen die kulturellen Rituale, wie eben eine Eheschließung, die auch gleich als Standesamtliche gilt. Dagegen ist immer prinzipiell nichts einzuwenden, wenn die staatlichen Voraussetzungen auch gegeben sind, abgesehen vom prinzipiellen Trennungsgedanken natürlich. Aber da kommt es dann vor, dass lauter Atheistinnen und Atheisten bei dieser Hochzeit anwesend sind und keinen Plan davon haben, wie eigentlich der Ablauf von so einer protestantischen, eh schon stark verkürzten Messe ist. Also zum Mitsingen haben es die meisten noch geschafft, aber aufstehen, niedersetzen, begraben, und so weiter, war allen völlig fremd. Also man macht diese kulturelle Tradition mit, ohne eigentlich wirklich eine Verbindung zu dem, was da geschieht, zu haben oder geschweige denn gar aufzubauen. Das illustriert für mich sehr schön, wie weit entrückt das von tatsächlicher Gläubigkeit schon ist. Obwohl viele Leute dort noch Mitglied der schwedischen oder weiß nicht, ob es die dänische Kirche gibt in Dänemark, eben sind. Aber ja, die sind Teil des Vereins, aber das ist nichts anderes als ein Kulturprovider ohne großen politischen Einfluss.
Ja, interessant. Danke für diesen Beitrag. Also Phil Zuckerman schreibt viel. Wir kennen einiges von ihm. Und ja, diese Korrelation ist natürlich interessant. Ich als jemand mit Statistik-Hintergrund denke mir natürlich immer, wie viele Korrelationen hat er überprüft, bis er die eine interessante gefunden hat. Aber in unserem Fall ist das halt eine, die nicht zufällig ausgesucht erscheint, sondern das ist halt wirklich sein Forschungsfeld. Und in diesem Fall ist das auch für uns interessant. Es gibt einzelne internationale Religiositätsrankings, zum Beispiel vom Pew Research. Und also das, wenn man das vergleicht, das bestätigt unabhängig von Phil Zuckerman, dass unter den glücklichsten Nationen viele ziemlich wenig Religiosität haben. wir werden das alles verlinken. Aber wie misst man jetzt überhaupt Happiness, also glücklich sein? Allein schon, wenn man an das Wort denkt, ich glaube, glücklich sein ist keine 100% korrekte Übersetzung von Happiness. Aber wahrscheinlich habe ich mir kein besseres Wort im Deutschen und ich würde mich auch sehr schwer tun, das so genau ins Ungarische zu übersetzen, dass wirklich dasselbe gemeint ist. Also es ist ein schwieriges Thema. Weißt du vielleicht etwas darüber, Nico?
Ja, also eine genaue Definition sollte ich vielleicht kennen, weil ich im Zusammenhang von gewissen Lehrtätigkeiten auf Hochschulen damit zu tun habe. Und da ich in dem Fall Englisch unterrichte und das Wort Happiness als solches auch verwende, habe ich mir tatsächlich über die korrekte Übersetzung ins Deutsche noch keine Gedanken gemacht. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist eigentlich gar nicht so zu übertragen ins Deutsche. Aber wir wissen alle ungefähr, was gemeint ist. Also das Ausmaß an Happiness muss natürlich nicht bedeuten, dass man auch wirklich happy ist. Also bildet vielleicht auch mehr ein Spektrum ab, wenn man sich das bildlich vorstellen will. Und der Zusammenhang, in dem das zu mir gekommen ist, ist, weil ich unterrichte über der Kurs nennt sich Societal and Ethical Impacts of Data Science, also eigentlich eh auch was für dich, Balasch, und dann würdest du dich wahrscheinlich viel besser auskennen als ich in vielen Aspekten dieses Kurses, aber da geht es auch darum, dass man den Impact digitaler Technologien, wie jetzt natürlich AI, in erster Linie auf das Wohlbefinden und Glücklichsein auch in irgendeiner Form messbar macht. Und dazu muss man zunächst einmal Happiness an sich messbar machen. Und das passiert auch in großem Stil viel mehr, als man das vielleicht annehmen mag, dass es geschieht. Also das ist für sämtliche großen politischen Institutionen, UNO, EU, WHO etc., die haben alle irgendwelche Happiness Reports oder ähnlich benannte Studien, die dauernd laufen, also mehr oder weniger stehende Panels und andere Methoden, um hier die Zufriedenheit und das Glück in der Bevölkerung zu messen und eben auch mit anderen Daten, ganz banalen Wirtschaftsdaten zum Beispiel, zu korrelieren.
Aber Nico, du hast es ja schon erwähnt, vielleicht könnte man es mit Zufriedenheit oder Wohlbefinden übersetzen.
Ja, trifft es auch nicht vollständig, oder? Da ist die Komponente von happy als glücklich, fehlt dann schon. Zufriedenheit ist ein bisschen zu wenig und Wohlbefinden.
Man würde es auf Englisch anders ausdrücken, wenn es für Zufriedenheit und Wohlbefinden stünde.
Ja, Wellbeing und Life Satisfaction. Mhm. Tatsächlich heißt es auch Wellbeing und Life Satisfaction, ja.
Ja, also in dieser einen Studie hat man das mit einer Kombination aus Faktoren wie Pro-Kopf, Bruttoinlandsprodukt, soziale Unterstützung, also wie viele Menschen man im Umfeld hat, die einem soziale Unterstützung geben können, der gesunden Lebenserwartung in Jahren, mit der Freiheit der Lebensentscheidungen, mit der Großzügigkeit, die man empfindet in der Gesellschaft und der Wahrnehmung von Korruption operationalisiert. Das sind einfach Faktoren, die man durchaus argumentieren kann, die einen entweder glücklicher machen oder weniger glücklich. Also ich denke, wenn man eine starke Wahrnehmung von Korruption im eigenen Land hat, dann macht das jemanden etwas weniger glücklich. Außer die Personen, die von der Korruption profitieren.
Selbstverständlich.
Diese Faktoren werden dann teilweise aus anderen Umfragen oder Kennzahlen ermittelt und teilweise halt eben wirklich direkt für diese Studie in Umfragen. Und auch aus der Antwort auf die Frage, welche positiven und negativen Gefühle man innerhalb des letzten Tages zum Beispiel erlebt hat. Also ob man zum Beispiel Bitterkeit gespürt hat oder Freude über etwas oder Sättigung oder Hunger oder so etwas. Eine andere Langzeitstudie von der Harvard University nennt die Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen als den wichtigsten Faktor für Glücklichsein. Also das ist auch hier drinnen. Das ist insofern theoretisch und praktisch ganz gut abgesichert. Österreich ist übrigens an der 17. Stelle in dieser Happiness-Umfrage oder Happiness-Studie. Von den Nachbarländern ist nur die Schweiz besser, an der 13. Stelle, und alle anderen Nachbarländer sind hinter Österreich. Der Standard hat ungefähr in derselben Zeit eine andere Studie genannt unter dem Titel Erste weltweite Studie ergründet Zutaten für ein glückliches Leben. Das nennt sich Global Flourishing Study, also Flourishing vom Blühen, Aufblühen, Florieren. Und diese globale Studie hat bis jetzt nur 22 Länder in der Untersuchung, also Deutschland ja, Österreich nicht. Und da werden ein bisschen andere Kriterien herangezogen, auch ein unter Anführungszeichen Sinn und eben die soziale Einbettung. Und in dieser Studie kommt übrigens Indonesien als glücklichstes Land heraus, aber die AutorInnen sagen, dass man das nicht für Rankings verwenden soll. Ja, so wie auch immer, wir haben dieses World Happiness Report, da gibt es ein Ranking und es gibt diese Korrelation, wie auch Professor Phil Zuckerman schreibt.
Darf ich da vielleicht zu dem Ranking noch etwas hinzufügen? Also da ist es vielleicht interessanter in einer Langzeitstudie, wie sehr sich einzelne Länder innerhalb eines fix gemessenen Sets natürlich bewegen, anstatt Länder zueinander. Also wahrscheinlich ist der Pfad des einzelnen Landes dann der Datenpunkt, über den man bessere Aussagen treffen kann.
Ja, also in diesem World Happiness Report, werden wir natürlich auch verlinken, gibt es diese longitudinale, diese Zeitkomponente auch und man kann es wirklich mit höheren Werten auch vergleichen. Ja, die Korrelation, das wissen wir sicherlich alle, das bedeutet nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. Kann es geben, aber so eine Untersuchung ist nicht geeignet, um so einen Zusammenhang festzustellen. Also es kann sein, dass die Länder glücklicher sind, weil sie säkularer sind. Es kann aber auch sein, dass Länder säkularer sind, in denen glücklichere, zufriedenere Menschen leben. Das kann alles sein. Mit diesem Studiendesign, mit diesen statistischen Methoden können wir das nicht feststellen, in welche Richtung diese Kausalität geht, falls es überhaupt eine Kausalität gibt. Aber am wahrscheinlichsten ist, wie bei solchen komplexen Zusammenhängen meistens, dass es eben diese Zusammenhänge und miteinander wirkenden Faktoren in der Gesellschaft gibt, die den Bildungsstand beeinflussen, die die Ressourcen des Landes einerseits heranziehen, also was hat das Land überhaupt für natürliche Ressourcen, wie oft gibt es Überschwemmungen, wie fruchtbar ist das Land etc. Natürlich ist der Stand der Demokratie auch ganz wichtig, auch der Stand der Wirtschaft, auch wenn alles andere gut geht, aber die Wirtschaft gerade problematisch ist, kann das zu Unzufriedenheit führen und so weiter. Also diese zwei Kennzahlen sind wahrscheinlich einfach nur Folgen dieser komplexen Prozesse, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich stark in unterschiedliche Richtungen wirken und mehr oder weniger zufällig, ich sage hier bewusst weniger zufällig, sind die Länder, die das insgesamt ganz gut auf die Reihe kriegen, in denen die Demokratie, die Wirtschaft und so weiter ganz gut laufen, sind die säkularer und auch glücklicher. Und das ist beim Glücklichen nicht überraschend, beim Säkularen vielleicht im ersten Moment schon. Wenn wir uns für einen Kausalitätszusammenhang interessieren würden, können wir das leider mit diesen beschreibenden Methoden nicht feststellen. Dafür bräuchte es zum Beispiel Laborexperimente, aber das ist ziemlich schwierig mit ganzen Ländern. Also dafür kenne ich keine gute Methode. Aber dieser eindeutige und gut abgesicherte Zusammenhang ist für etwas anderes nützlich. Wir können nämlich damit solche Aussagen, die Religion und Glücklichsein in einem positiven Zusammenhang stellen, widersprechen. Und diese Aussagen werden auch regelmäßig gemacht. Zum Beispiel in der Form, dass Religion eine Grundvoraussetzung für ein glückliches Leben darstelle oder dass Menschen glücklicher werden, wenn sie eine Religion annehmen. Also wenn jemand solche Aussagen macht, können wir sagen, hey, nein, sorry, du hast dafür keine Daten, die das bestätigen würden. Wenn du eine Korrelation sehen würdest, selbst dann ist das eine kausale Aussage, da müsstest du noch weitergehen und diese Korrelation mit einer Kausalitätsstudie noch überprüfen und belegen. Aber wenn du nicht mal eine Korrelation findest, dann können wir diese Aussage einfach verwerfen. Die Korrelation, die wir sehen, die geht in die andere Richtung. Weniger Religion korreliert auf Länderebene mit mehr Glücklichsein. Und damit sind entgegengesetzte Behauptungen, soweit wir wissen, mit diesen Daten unwahr.
Ganz unwissenschaftlich könnte man auch sagen, in den Ländern, wo die Bevölkerung weniger religiös ist, sind friedlicher als die, wo ja die Religion die Überhand haben. Wenn man sich die Welt so anschaut. Ist ja unwissenschaftlich jetzt, aber mein Eindruck.
Würde man vermutlich finden, ja.
Wissen wir, wie sich das im Zeitverlauf verhält?
Das habe ich mir nicht angeschaut. Wäre prinzipiell möglich. Ich glaube halt, dieser World Happiness Report, zumindest die Daten, die ich gesehen habe, geht nicht sehr lang zurück. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es von früher auch für die Säkularität bzw. Religiosität keine wirklich verwertbaren Daten, weil dann halt irgendwie 70-80% noch sozusagen religiös waren. Und damit ist die Reihenfolge nicht so eindeutig.
Ja.
Vielleicht gibt's auch von Phil Zuckerman was dazu.
Wir werden ihn beobachten.
Es gibt auch Studien, die innerhalb von einzelnen Ländern ein Glücklichsein mit Religion in Beziehung setzen. Und diese Studien haben früher öfter positive Korrelationen gefunden. Allerdings betraf dann meistens die verbreitetste Religion oder Weltanschauung. Das heißt, einerseits in Ländern mit weniger Religiösen gibt es diesen Zusammenhang nicht mehr. Und andererseits war häufig die Ursache auch, dass man halt eben der Mehrheitsreligion angehört hat. Und dann war man glücklich. Und wenn man in einer Minderheitsreligion war, dann war der Effekt plötzlich nicht so gegeben. Und man hat dann genauer nachgeschaut und festgestellt, dass die Ursache nicht die Religion an sich ist, also das Glauben an irgendwelche religiösen Inhalte, sondern wirklich die Einbettung in eine soziale Gemeinschaft. Und solche sozialen Gemeinschaften gibt es auch ohne Religion. Das heißt, es ist wichtig, bei solchen Studien wirklich genau hinzuschauen und zu prüfen, ob wirklich das gemessen wurde, was im Ergebnis genannt wird. Ich schätze mal, in Österreich macht es die Religiösen nicht glücklich, dass sie zusammen mit den Spirituellen nur mehr 40% der Bevölkerung darstellen und die Religion unter Anführungszeichen sich auf viele Religionen und eben nicht religiöse, spirituelle Weltanschauungen verteilt. Im Extremfall so viele, wie es Menschen gibt.
Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. So viele, wie es Menschen gibt, weil was die Religionsgesellschaften sehr gut schaffen und geschafft haben über die letzten Jahrhunderte, ist ganz heterogene Vorstellungen, Glaubensvorstellungen unter ein Dach, unter einen Gott zu bringen, in einem Glauben zu vereinen. Und die Leute glauben ja an die allerverschiedensten Dinge, auch wenn sie sich innerhalb der gleichen Religionsgemeinschaft bewegen oft. Mhm.
Ich war in Wien bei einer spannenden Konferenz. Im Museumsquartier war 3 Tage lang die Digital Humanism Konferenz. Und ich fand das wirklich interessant. Ich war alle 3 Tage von Anfang bis Ende dort. Top besetzt. Also wirklich internationale, bekannte Professorinnen und Professoren aus verschiedenen Studienrichtungen. Von Informatik über JUS, über Soziologie bis hin zu Sozialpsychologie. Und wahrscheinlich noch welche, die ich mir gar nicht gemerkt habe. Worum geht's überhaupt im digitalen Humanismus? Humanismus, wie wir wissen, ist die Idee, dass der Mensch im Mittelpunkt ist und der digitale Humanismus stellt den Menschen in Technologie und in technisch vermittelter Kommunikation in den Mittelpunkt. Ich kann mich erinnern, in meinem Wirtschaftsinformatikstudium gab es schon so Wahlfächer mit Ethik in der Informatik und in der Softwareentwicklung. Und Ethik war auch in anderen Bereichen natürlich ein Thema, bei Medien genauso. Aber bis jetzt gab es nicht wirklich einen übergreifenden Namen für dieses Konzept. Und das wurde anscheinend mit diesem digitalen Humanismus oder Digital Humanism gefunden. Tatsächlich wurden die Grundsteine dafür in Wien gelegt. Also 2019 ist ein Wiener Manifest für den digitalen Humanismus erschienen, aber natürlich auch damals schon mit internationaler Beteiligung. Und auch damals hat man schon die sichtbaren Probleme und Auswirkungen von Technologie und ihren Anwendungen in der Gesellschaft gesehen und thematisiert und auch schon erste Lösungsansätze und Zielsetzungen beschrieben. Also Wien war wirklich ein guter Ort für diese Konferenz. Nico, du hast dich auch dafür interessiert, gell?
Ja, ich habe mich nicht nur interessiert dafür, sondern ich war auch tatsächlich angemeldet und hatte mir ein Early-Bird-Ticket gekauft, das ich dann aber nur in einem kleinen Ausmaß auch tatsächlich nützen konnte, leider. Also diese 3-tägige Konferenz, ich glaube von Montag bis Mittwoch, habe ich nur 20 Minuten besuchen können und den Rest der Zeit musste ich in der Arbeit bzw. im Ausland verbringen. Und in den 20 Minuten habe ich mir den Lawrence Lessig angehört. Das war einer jener Vortragenden, die ich eigentlich unbedingt sehen wollte. Deswegen habe ich es zumindest zu einem Teil seines Vortrags geschafft. Und der hat glücklicherweise dann auch über ein Thema vorgetragen, das mich besonders interessiert, das mit dem Thema unseres Podcasts hier sehr wenig zu tun hat. Also er hat sehr viel Medientheoretisches erzählt. Und zwar darüber, dass wir in konkurrierenden Öffentlichkeiten leben. Und ich gebe das vielleicht in 2-3 Sätzen wieder, wenn es mir gelingt, ohne zu lang zu werden. Aber er beschrieb im Wesentlichen das Phänomen, dass wir nicht mehr in einer gemeinsam geteilten Realität leben. Das, was Jürgen Habermas als die bürgerliche Sphäre der Öffentlichkeit bezeichnet, sondern sehr stark eben durch Social Media und digitale Kommunikation angetrieben in selbstkuratierten Realitäten. Das sind dann sehr auf diese viel zitierten Echo-Kammern und Filter-Bubbles und so weiter, so weit nichts Neues. Mhm. Das Spannende darin ist, er hat es auch mit Daten und Evidenz gut hinterlegt und auch mit Beispielen illustriert. Und es geht über das schon sehr lange Phänomen der Filterblasen eben hinaus. Deswegen spreche ich ungern von diesen Echo-Kammern und Filterblasen, sondern spreche lieber von Öffentlichkeiten, mhm, weil es ja eher weniger Räume sind, sehr viele verschiedene Räume sind, in denen sich eine Meinung über irgendetwas konstituiert, sondern es sind tatsächlich eher nur wenige Öffentlichkeiten. Ein Beispiel war zum Beispiel der 6. Jänner 2021, als das Kapitol eben gestürmt wurde von Menschen, die tatsächlich davon überzeugt waren, dass Trump diese Wahl gestohlen wurde in den USA. Und wir, ich vermute, die in einer anderen Medienrealität leben, halten das Argument, dass hier das Ergebnis der Wahlen in irgendeiner Form manipuliert wurde oder verfälscht wurde, für nicht zutreffend. Aber das ist nicht so, dass Leute sich eine Geschichte, wissentlich eine Geschichte zusammenbauen und an die glauben wollen, sondern die glauben das tatsächlich. Und dieses Phänomen kennen wir natürlich auch aus kriegerischen Zusammensätzen. Also wenn wir uns den Israel-Gaza-Konflikt ansehen, die Einwohner von Gaza, Einwohnerinnen von Gaza, haben einen deutlich anderen Blick auf diesen Konflikt und die Realität als Israelis, aber auch die mit ihnen sympathisierenden Gruppen, die eigentlich mit der Konfliktregion nichts zu tun haben. Das haben wir jetzt im politischen Bereich ja besonders stark. Wir haben diese eine Fraktion, die für Free Palestine auf die Straße geht und sich ganz offensichtlich aus ganz anderen Medienquellen ihre Argumente und Evidenzen holt, als das andere Menschen machen. Ich sage das jetzt bewusst nicht wertend, ich habe schon eine sehr klare Meinung dazu, aber ganz nüchtern feststellen kann man einfach, dass wir eben nicht mehr in einer geteilten Realität leben, nicht mehr am Lagerfeuer des Fernsehers jeden Samstagabend sitzen und Wetten, das schauen und dann am Montag im Büro drüber reden, sondern eben durchaus andere Wahrnehmungen haben als diese geteilten Ereignisse, die vorher unser mediales Leben bestimmt haben. So, das waren jetzt etwas mehr als zwei Sätze zum Thema, aber das war so ein bisschen der Vortrag von Lawrence Lessig zusammengefasst und mit meinen Gedanken angereichert. Und ja, es war sehr schade, dass ich bei dieser Konferenz nicht weiter teilnehmen konnte, weil es schon wesentlich ist, im Bereich neuer Technologien drüber nachzudenken. Und das sind digitale Technologien, wie man den Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellen kann, sodass die Konsequenzen eben nicht nur negative Externalitäten sind, sondern hoffentlich positive.
Mhm. Ja. Der Vortrag hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe natürlich viele andere auch gehört. Tendenziell gab es aber nicht so viele Vorträge, sondern mehr Panels, aber halt recht häufig so, dass unter einer Professur niemand auf der Bühne war. Also man hat wirklich zu den einzelnen Themen und Fragestellungen wirklich geschafft, 4, 5 internationale Professorinnen und Professoren zu vereinen, auch aus unterschiedlichen Bereichen. Und deswegen finde ich, dass die Konferenz wirklich sehr hochkarätig war. Also es ist ein relativ neues Feld. Es war jetzt noch nicht irgendwie Vortrag nach Vortrag nach Vortrag, wo sie Lessons learned und Ergebnisse einer Studie präsentieren, sondern in den Panels wurde eher so herausgearbeitet, wie können wir über dieses Phänomen nachdenken? Welche Methoden können wir anwenden? Was sind die Forschungsfelder? Was sind die Interessensgebiete? Und es wurden schon sehr viele Beispiele auch für negative und für positive Entwicklungen gesagt. Ich fand es wirklich interessant. Ich denke, für alle Menschen, die irgendwas mit Medien, Technologie, Technologieentwicklung, Auswirkungen von Technologie und Medien auf die Gesellschaft zu tun haben oder sie persönlich interessiert, das ist ein Feld, das man wirklich beobachten kann und wahrscheinlich sollte.
Ja, dem schließe ich mich voll inhaltlich an. Halte das auch für eine sehr spannende Entwicklung. Und wie du schon erwähnt hast, hat die auch in Wien einen Mitte-Ausgangspunkt mindestens gefunden. Und es gibt ja auch so einen übergreifendes Doktoranden, glaube ich, ja, Programm irgendwie von TU, WU und Uni Wien, was ich sehr spannend finde. Da gibt es ja auch, glaube ich, ist er der Dekan der TU, Hannes Wertner, hat auch ein Buch geschrieben mit dem knappen Titel Digitaler Humanismus, wenn mich nicht alles täuscht.
Er ist jetzt schon im Ruhestand, aber er war einer der Mitinitiatoren der Konferenz. Er hat auch eine Keynote gehalten und ja, er war eben auch dort. Jetzt zwischen Humanismus und digitalem Humanismus. Ich fand als praktizierender Humanist im humanistischen Verband, dass die Forderungen des digitalen Humanismus sich sehr gut in den analogen oder allgemeinen Humanismus einfügen. Menschenwürde, Demokratie, Inklusion als menschliche Werte, Privatsphäre und Redefreiheit als mehr spezielle Aspekte eben im digitalen. Verantwortung und Transparenz, also das finden wir in jedem humanistischen Grundlagentext wieder, so wie eben in diesem digitalen Humanismus. Ja, es gibt weiterführende Texte, teilweise wirklich in wissenschaftlicher Literatur, wissenschaftliche Publikationen, werden wir verlinken für alle, die sich in diese Richtung weiterentwickeln möchten. Und vielleicht ist auch interessant, dass die weltweit erste Professur mit der Benennung Digitaler Humanismus in Wien eingerichtet wurde an der Fachhochschule des BFI. Und dort macht das eben Dr. Alexander Schmölz. Es gab viele interessante Gespräche. Bei einem war ich ein bisschen, sagen wir, skeptisch. Da sind mehrere VertreterInnen des öffentlichen Rundfunks in Europa dort gesessen, also zwei vom ORF, eine von der European Broadcasting Union. Die haben darauf hingewiesen, hey, viele Forderungen haben wir schon gehört, nach Strukturen, nach gesetzlichen Regelungen, nach Finanzierung, nach Themen, die wir bearbeiten. Schaut uns an, wir sind der öffentliche Rundfunk. Wir haben die Finanzierung, wir haben die gesetzlichen Grundlagen, wir haben die Transparenz, wir haben die öffentliche Kontrolle. Und im Prinzip haben sie damit auch recht. Andererseits haben wir schon mehrmals den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ORF, genau im Bereich Religionsberichterstattung kritisieren müssen, weil anscheinend diese öffentliche Kontrolle da nicht richtig funktioniert, weil die Transparenz bei der Besetzung anscheinend nicht so an die Gesellschaft angelehnt ist, wie es vielleicht aus unserer Sicht sein sollte. Also wir wissen, ja, im Prinzip, der öffentliche Rundfunk ist geeignet, so eine gemeinsame Realität herzustellen und hat sie auch jahrzehntelang gemacht. Aber im Einzelnen, wenn man genauer hinschaut, in den Bereichen, wo man sich gut auskennt, wird man dann auch finden, ja, das ginge noch besser. Andererseits haben wir jetzt auch kein privates Medium, bei dem wir sagen würden, ja, die kriegen es immer richtig hin. Insofern, ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist wichtig, aber keine vollständige Lösung des Problems und auch durchaus kritisierbar.
Ja, weil das Problem bei öffentlich-rechtlichen Medien ist, dass sie diese vereinnahmende Reichweite, die sie vor einigen Jahrzehnten noch hatten, einfach nicht mehr haben. Also wir können, ganz egal, selbst wenn der ORF in tadelloser Top-Qualität liefern würde, er hat nicht mehr die Möglichkeit, die Menschen in einem Ausmaß zu erreichen, dass er konstituierend ist für so eine geteilte bürgerliche Öffentlichkeit, an der auch alle partizipieren.
Ja.
Oder die zumindest so stark in der Mehrheit ist, dass daneben wenig Verschwörungstheorie Platz hat. Es gibt eben dieses Phänomen, dass bei ausreichend großer Zahl sich alle möglichen Wahrheiten miteinander im gesellschaftlich gemeinsam geteilten Raum konkurrierend auch um Aufmerksamkeit ringen. Also ich wüsste auch nicht, wie wir das mit demokratischen Mitteln auch wegbekommen. Und autoritäre, ja, die will ich gar nicht denken. Es ist ein Problem. Ein Problem, für das tatsächlich niemand eine Lösung hat.
Genau. Aber es gibt einige Lösungsansätze, das ist ziemlich gut herausgekommen. Diese Lösungsansätze sind halt natürlich, also da müssen sich viele Wissenschaften zusammentun und auch in der Praxis zusammentun. Das ist Bildung, das ist die Anwendung von sowieso schon vorhandenen rechtlichen Bestimmungen. Da haben mehrere Leute aus dem juristischen Bereich gemeint, eigentlich hätten wir Gesetze, aber sie werden aus politischen Gründen nicht angewendet und so weiter. Also es ist nicht alles verloren und es ist auch interessant, sich anzuschauen, wie es weitergeht. Also die nächste Konferenz in Wien findet bereits im November statt über digitalen Humanismus, da wahrscheinlich mehr technisch an der TU Wien. Es gibt dieses Vienna Doctoral College on Digital Humanism, das du erwähnt hast. Da werden 10 PhD-Positionen ausgeschrieben heuer. Und wer sich für dieses Thema interessiert und Gleichgesinnte treffen möchte, kann sich den Verein für digitalen Humanismus oder genauer den Verein zur Förderung des digitalen Humanismus in Österreich anschauen. Der Verein hat ja diese Konferenz auch federführend ausgerichtet. Also da kann man Einzelmitgliedschaft oder auch als Institution, als Unternehmen eine Mitgliedschaft haben und sich in diesem Bereich weiterbilden. Ich finde eine gute Sache und ich werde das weiter beobachten.
Ja, man merkt, wir haben hier eine kleine Schlagseite zu diesem Thema, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ja, finde ich auch gut, ich halte es auch mit teilnehmender Beobachtung in dem Bereich, definitiv.
Apropos Schlagseite, unsere lieben Freundinnen und Freunde von der Plattform Christdemokratie haben sich was ausgedacht vor der Wien-Wahl, nämlich sie haben sogenannte christliche Prüfsteine definiert, also sich dämliche Fragen zu christlichen Kulturkampfthemen einfallen lassen und das dann an alle Kandidatinnen und Kandidaten geschickt. Und viele von der ÖVP und einige aus anderen Parteien sind in dieser Falle getappt. Dazu muss man natürlich wissen, dass die Vizepräsidentin und der Präsident der Plattform Christdemokratie aktiv bei dieser Wahl auch angetreten sind für die ÖVP. Also das ist eine sehr, sehr, sehr ÖVP-lastige, angeblich überparteiliche Plattform. Ja. Und das kann man wirklich nur als Falle, in die die anderen getappt sind, bezeichnen.
Es ist eine erstaunliche Falle. Allerdings, also ganz erschließt sich mir die Logik in der politischen Kommunikation ja nicht, dass man dann ausgerechnet den SPÖ-Bürgermeister so ganz prominent auf diese Plattform gestellt hat. Also man hat das ja sicher nicht gemacht, um ihm zu schaden, wobei ich vermute, dass es ihm tatsächlich zumindest in einem kleinen Ausmaß auch geschadet und nicht genützt hat. Aber sich sicher als ÖVP-Kandidat am Bürgermeister hochzuhandeln, hat ja, glaube ich, wie du uns gleich erzählen wirst, nachweislich nicht funktioniert.
Ja, bei der SPÖ hat sich der alte und neue Bürgermeister Michael Ludwig gedacht oder sein Wahlkampfteam, da müssen wir mitmachen, da gibt's was, da können wir im Internet erscheinen.
Ja, endlich mal.
Ein weiterer bei der SPÖ, den du auch kennst, ein Pekka Backsand, ja?
Ja, der Pekka Backsand.
Der hat da mitgemacht, ein Grüner und dann doch einige auch noch von der FPÖ und ja, ganz viele von der ÖVP. Und ich fand's halt interessant, mir anzuschauen. Da ging's wirklich explizit darum, Vorzugsstimmen für diese Kandidatinnen und Kandidaten zu bekommen. Vorzugsstimmen sind in Österreich bei vielen Wahlen möglich. Man kann nicht nur ankreuzen, ich bin für diese Partei, sondern daneben auch einen Namen hineinschreiben. Und wenn man das richtig gemacht hat und dieselbe Partei angekreuzt hat und einen richtigen Namen dazu geschrieben hat, dann zählt diese Vorzugsstimme sozusagen zusätzlich als Vorzugsstimme. Das wird dann bekannt gegeben, wie viele Vorzugsstimmen auf einzelne KandidatInnen entfallen sind. Und dann können die Parteien innerhalb ihrer eigenen Wahlergebnisse die Leute umreihen. Und es gibt Leute, die diese Vorzugsstimmenwahlkämpfe wirklich auch aktiv machen. Das konnte man sich anschauen bei denjenigen, die bei den vorigen Wahlen vor 5 Jahren und dann wieder angetreten sind und vergleichen. Und wie gesagt, das Ziel der Aktion war, dass die Leute, die da mitmachen, mehr Vorzugsstimmen aus dem christlichen Bereich bekommen, unabhängig davon, zu welcher Partei sie gehören. Also die Überlegung war, naja, wenn eine Christin, ein Christ die Grünen wählen möchte oder die SPÖ, könnte sie oder er da wirklich einen christlichen Kandidaten, eine christliche Kandidatin wählen. Ja, es hat sich ein bisschen nicht so entwickelt. Insgesamt sind die KandidatInnen, die beide Male angetreten sind, 5.075 Vorzugsstimmen weniger bekommen heuer und das entspricht 23,3% minus. Also das Ziel, das deklarierte Ziel, ist nicht erreicht worden.
Und zwar ziemlich stark verfehlt sogar.
Ja, bei der SPÖ und bei der ÖVP gab es ziemlich große Verluste. Bei den Grünen, wo nur ein Kandidat und bei der FPÖ, wo 2 verwertbare, also 2-mal angetretene Kandidaten waren, gab es einen Zugewinn. Da muss man wissen, bei den Grünen war das auf einem sehr niedrigen Niveau, also wirklich so in der Größenordnung 100, absolut, also nicht der Zugewinn. Und die FPÖ, die war vor 5 Jahren in einem historischen Tief nach der Ibiza-Affäre und jetzt hat sie ihre Stimmenanzahl und ihren Anteil verdreifachen können. Also ja, natürlich, da gab es bessere Ergebnisse für 2 der Kandidaten. Und natürlich die ÖVP-Verluste, die sind auch auf Parteiebene massiv. Den größten Verlust hat Herr Ludwig selbst eingefahren mit minus 4.723 Stimmen.
Das ist sehr lustig.
Ja, wir wollen jetzt nicht behaupten, auf dieser Plattform sind so viele Leute gewesen und deswegen haben sie den Ludwig weniger gewählt. Aber wenn da irgendein Ziel damit verbunden war, um dazu in Erscheinung zu treten und mehr Stimmen zu gewinnen, das ist nicht gelungen. Jan Ledochowski, der Präsident der Plattform Christdemokratie, der hat minus 1.131 Stimmen, also innerhalb der ÖVP auch noch massiv verloren und seine Stellvertreterin Suha Daimek auch minus 1.045. Also ja, Wir können da jetzt wieder keine Kausation behaupten. Wenn du dort gestanden bist, dann hast du deswegen weniger Stimmen bekommen. Aber man kann auch nicht sagen, dass die deklarierte, klar beschriebene, also das Ziel dieser Aktion in irgendeiner Weise gelungen wäre.
Ja, ich glaube, das macht keinen Gusto auf Fortsetzung, auch bei dem Betreiber und der Betreiberin nicht. Ich wage zu prognostizieren, dass bei der nächsten Wien-Wahl keine derartige Plattform mehr auffindbar sein wird, beziehungsweise nur im alten Zustand und sicher nicht mit Prüfsteinen, bei denen sich Kandidatinnen und Kandidaten zu ihrem Glauben äußern und outen.
Weiß man, welche Fragen da gestellt wurden?
Sicher, sicher. Ich werde das verlinken. Es waren Fragen zu sozialen Themen dabei, aber halt auch diese christlich gefärbten Fragestellungen zu Schwangerschaftsabbruch und so weiter. Also Dinge, die wirklich nur vielleicht 5-10% in Wien überhaupt interessieren, weil die anderen schon in einer säkularen Welt angekommen sind und das nicht mehr als Thema betrachten für sich.
Ja, eben, wundert mich überhaupt, dass das gemacht wurde, weil gerade in Wien ist ja die christliche Ausprägung nicht mehr besonders stark.
Ja, aber sie haben anscheinend die Vorstellung, dass die Leute dann doch noch irgendwie christlich sind und sich daran orientieren. Und gerade Ledehofsky und Dymek haben es ja schon bei der letzten Wien-Wahl und dann bei der Nationalratswahl wirklich versucht, ihre eigene Bedeutung in der ÖVP, die ja nicht sehr groß ist, weil sie eigentlich auf nicht aussichtsreichen Plätzen der Liste platziert waren, das mit diesen Vorzugsstimmen zu erhöhen. Und vor 5 Jahren in Wien hätte es der Ledehofsky geschafft, mit einem wirklich intensiven Wahlkampf, also auch, der hat auch Kirchen besucht und Kirchengemeinschaften und gesagt, hey Leute, ihr könnt hier für einen echten Katholiken abstimmen und die Sucher Dymek hat das selber im freikirchlichen Bereich gemacht. Ich kenne sie übrigens persönlich, gute Freundin meiner Frau. Und sie haben das dieses Jahr auch weniger gemacht. Wahrscheinlich wegen Aussichtslosigkeit, aber das ist halt wirklich das Thema, das übrigens auch im Rechtsextremismusbericht über sie mit Namen beschrieben wurde, dass sie eben versuchen, diese christliche Position durch diese Verschiebung von Anteilen innerhalb der Partei mit den Vorzugsstimmen im Wahlkampf zu erreichen, indem sie halt wirklich zu christlichen Gemeinschaften gehen und sagen, wählt bitte nicht nur die ÖVP, sondern wirklich konkret mich, weil da sind so viele Gottlose drinnen, da ist viel besser, wenn ihr mich wählt, damit ich dort drinnen sitzen kann. Aber es ist schon mehrmals nicht gelungen, weil offensichtlich nicht mal mehr die ÖVP-WählerInnen einen Wert auf wirklich christliche Betätigung und christliche Werte, die sie so vertreten sehen, legen.
Amen.
Ja. Das war also das Schlusswort für die heutige Folge. Danke, Nico.
Ich fürchte fast, ich habe es entlehnt.
Ja, recht hast du.
Einer anderen Weltanschauung.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Diese Predigten von mir und von uns allen. Und bis zum nächsten Mal.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.